Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den ersten Teil des 11. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 11, Teil 1. Biblische Vorbilder. Zu einem Leben in der Naherwartung gehört die Glaubenspraxis. In diesem Kapitel wollen wir darauf eingehen. Ein prominenter Mann aus dem evangelikalen Lager sagte: Die evangelische Christenheit kennt keine Heiligen, die sie anruft oder zu denen sie betet. Wohl aber kennt sie Heilige, die Vorbilder im Glauben und im Leben sein können. Im Alten und Neuen Bund hat Gott den Charakter von Menschen zum Guten hin verändert und in seinen Dienst gerufen, wen er wollte. In 1. Mose 18, Vers 14, wie auch in Jeremia 32, Vers 27 lesen wir, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Die Antwort auf diese Frage lautet, bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19, Vers 26. So wie der Herr Jesus zu seiner Erdenzeit gewirkt hat, so kann er es auch heute tun. Denn er ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit, heißt es in Hebräer 13, Vers 8. Im Folgenden einige Beispiele. Bei einem Einsatz in Italien lernte ich einen ehemaligen Nachtclubbesitzer, Sexartikelverkäufer und Drogenhändler kennen. Heute reist er mit einem Büchertisch von Ort zu Ort und verbreitet biblisch fundierte Literatur. Ich sprach mit einem ehemaligen Moslem, der früher Juden und Christen hasste und sich sehnlichst wünschte, als Selbstmordattentäter möglichst viele Juden mit in den Tod zu reißen. Heute betet er jeden Tag für Israel und verkündigt das Evangelium. Einige meiner Freunde saßen einst wegen verschiedener Verbrechen im Gefängnis. Einem von ihnen bestätigten die Psychologen, dass man ihm nicht mehr helfen könne. Heute gehen sie alle in eine christliche Gemeinde. Sie haben sich über Jahre hinweg als Christen bewährt und sie helfen anderen Menschen. Ich kenne einen ehemaligen Funktionär der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, der NPD, der das Christentum und vor allem die Juden bis aufs Blut hasste. Heute glauben er und seine Familie an Jesus Christus. Er sucht nach Wegen, um das Evangelium zu verbreiten. Statistiken belegen, dass die Heilungsquote bei christlichen Drogentherapien weitaus höher liegt als bei nicht christlich orientierten Einrichtungen. Diese Beispiele haben eines gemeinsam: die Erfahrung, dass Jesus lebt und Leben verändern kann. Biografien bzw. Zeugnisse von Menschen über Menschen, zum Beispiel über Kirchenväter und Missionare, die treu in der Nachfolge des Herrn standen und gesegnete Spuren hinterließen, können ermutigend und anspornend sein. Meines Erachtens aber sind die biblischen Biografien die besten, weil das Zeugnis des Heiligen Geistes über die darin beschriebenen Menschen absolut korrekt, echt und vertrauenswürdig ist. Im Zeugnis der Bibel über Menschen der Bibel sehen wir, was Gott durch Menschen zu tun vermag, die sich ihm hingeben, die ihn lieben und bereit sind, sich verändern zu lassen. Wir sehen aber auch, welchen Einfluss Menschen auf andere haben können, wenn sie vom Siegel des Heiligen Geistes geprägt sind. Jedem, der in der Naherwartung Jesu leben will, können gerade solche biblischen Vorbilder Impulse für das Leben mit dem Herrn geben. In Hebräer 11, Vers 5 lesen wir: Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und in Judas, die Verse 14 bis 15, lesen wir: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Und in 1. Mose 5, die Verse 21 bis 24 lesen wir: Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Henoch im Blick auf die Gemeinde. Henoch bedeutet Weihe, Einweihung. Das trifft auch genau auf das Leben Henochs zu. Er war ein Mensch, der sich Gott weihte. Und genau so soll die Gemeinde Jesu als Braut ihrem himmlischen Bräutigam geweiht bzw. hingegeben sein. Paulus schrieb der Gemeinde in Römer 12, Vers 1: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Henoch wirft ein hoffnungsvolles Licht auf die Gemeinde. Er ist der einzige neben Noah, der im Todeskapitel in 1. Mose 5 als Mann des Lebens hervorgehoben wird. In Vers 5 lesen wir: Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre. Und er starb. In Vers 8 heißt es dann: Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912. Und er starb. Und in Vers 11 lesen wir: Und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre. Und er starb. Vers 14: Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre. Und er starb. Vers 17: Und die ganze Lebenszeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Vers 20: Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Vers 27: Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Vers 31: Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre, und er starb. Und schließlich heißt es in Vers 24: Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Die Entrückung Henochs versinnbildlicht die Gemeinde, die vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist und die Verheißung der Entrückung hat. Noah hingegen, der letzte Mann, der in 1. Mose 5 erwähnt wird, ist der Überrest einer vorsintflutlichen Welt. In 1. Mose 5, Vers 32 heißt es: Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Noah ist ein Bild für Israel. Er überlebte den Untergang der alten Welt und wurde auf eine neue geführt. Die Erde nach der Sintflut war nicht mehr dieselbe wie vorher. Vergleichen Sie dazu 2. Petrus 2, Vers 5 und 2. Petrus 3, Vers 6. So wird der Überrest Israels einmal durch die Flut der großen Trübsal geführt und auf die neue Erde des messianischen Reichs gebracht werden. Henoch hatte eine Botschaft. Wir lesen in Judas 14: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Bereits im 5. Kapitel der Bibel wird über die Rückkehr Jesu in Herrlichkeit mit seiner zuvor entrückten Gemeinde gesprochen. Vergleichen Sie auch 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Halten wir als Gemeinde Jesu diese Botschaft hoch genug? Einmal hörte ich einen bekannten Schweizer Verkündiger sagen, es gibt zwei Dinge, die innerhalb der Gemeinde kaum noch erwähnt werden: Israel und die Entrückung. Henoch kündigte aber auch Gottes Gericht an. So lesen wir in Judas 15, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Eines Tages wird der Herr auf alle Schmähungen ihm und seinem Volk gegenüber antworten. Denken wir an die hohen Reden gegen Israel, die Holocaust-Leugnungen, die spöttischen Karikaturen, an all die Schuldzuweisungen der Medien und der UNO gegen Israel. Vergleichen Sie dazu auch Hiob 19, die Verse 1 bis 2 und Vers 7. Wenn der Herr wiederkommt und das Gericht über die Nationen hält, wird er folgendes Kriterium anwenden. Wir lesen es in Matthäus 25, Vers 31, Vers 40 und 45. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Saulus, der die Christen verfolgte, bekam ebenfalls die Allmacht Gottes zu spüren. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9, Vers 5. Er, Saulus, aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Die Bibel bezeugt uns, dass Henoch mit ungeteiltem Herzen dem Herrn nachfolgte. Dabei werden vier Dinge besonders herausgestrichen. Erstens, Henoch wandelte mit Gott. In 1. Mose 5, Vers 24 lesen wir, Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Mehr wissen wir von Henoch nicht, weder über seinen Beruf noch über seinen Besitz. Was wird wohl am Ende unseres Lebens stehen? Führen wir aus, was Gott mit uns vorhat? Oder streben wir nach unseren eigenen Zielen? Können wir anstelle des Namens Henoch auch unseren Namen einsetzen? Oder müssen wir beschämt schweigen? Vorsicht, die Bibel sagt nicht, und Gott wandelte mit Henoch. Sicherlich traf das auch zu, denn wer mit Gott geht, mit dem geht Gott. Aber manchmal beten wir vielleicht, Herr, komm mit mir mit. Dabei gehen wir gar nicht wirklich mit ihm. Wir haben unsere eigenen Pläne und Ziele und bitten den Herrn ganz selbstverständlich mitzukommen. Es mag zum Beispiel junge Menschen geben, die an Jesus gläubig sind. Sie lernen einen ungläubigen Partner kennen und wollen diesen unbedingt heiraten. Sie sind ja so verliebt. Die entsprechenden Warnungen der Bibel schlagen sie einfach in den Wind. Und später kommt das bittere Erwachen. Henoch war bereit, mit Gott zu gehen. Er war ganz auf ihn ausgerichtet. So fordert auch Jesus uns auf in Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Die erste Frage des Paulus nach seiner Bekehrung war, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Apostelgeschichte 9, Vers 6. Und am Ende seines Lebens konnte er sagen in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Henri Nouwen sagt in seinem Buch »Du schenkst mir Flügel«, wir sollten nicht versuchen, uns einen sicheren Platz zu reservieren, auf dem wir ausruhen können. Nicht versuchen, unser eigenes Leben zu choreografieren, sondern uns dem Gott überlassen, den wir lieben und dem wir folgen möchten. Was heißt eigentlich mit Gott wandeln? Es bedeutet, mit Gott zu leben. Das Wort Wandel steht auch für ein bestimmtes Lebensmuster. Regelmäßiges und inständiges Gebet sollte zu einem festen Bestandteil unseres Lebens werden. Ebenso Gottesdienstbesuche, Bibelstudium, Familienandachten. Über Jesus steht geschrieben in Lukas 4, Vers 16: Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Vergleichen Sie dazu auch Apostelgeschichte 17, Vers 1 und 2. Auch Hiob hatte seine Gewohnheiten, wie Gebet, morgendliche Brandopfer, Heiligung seiner Kinder. So lesen wir in Hiob 1, Vers 5: So machte es Hiob alle Zeit. Was heißt mit Gott leben? Gott war Henochs erster Gedanke, wenn er morgens erwachte, und sein letzter, wenn er abends einschlief. Er arbeitete mit Gott und in seiner Familie lebte er mit Gott. Wenn er Freunde oder Nachbarn traf, ließ er sich von Gott begleiten. Bei seinen Gesprächen war er von Gott geprägt, und wenn er einmal versagte, hielt er an Gott fest. Jeder wusste, woran er bei Henoch war. Mit Gott zu wandeln war Henochs Lebensaufgabe. Er tat das nicht nur hin und wieder, sondern beständig. Er lebte mit Gott am helllichten Tag und in der dunkelsten Nacht. Ob er dabei allein oder in Gesellschaft war, spielte keine Rolle. Gott war jederzeit der Mittelpunkt in Henochs Leben. Nun, wie steht es mit uns selbst? Trifft der folgende Vers auch auf uns zu? Aus Psalm 119, Vers 61 und 62? Da lesen wir: Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Henoch hatte 300 Jahre lang eine ununterbrochene Beziehung zu seinem Herrn. In 1. Mose 5, Vers 22 lesen wir: Blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre. Während dieser Zeit fiel er kein einziges Mal ins alte Leben zurück. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass er keine Schwächen hatte, aber sein Leben war in allen Lagen auf Gott ausgerichtet. Henoch bekehrte sich im Alter von 65 Jahren, im Geburtsjahr seines Sohnes Methuselah. In 1. Mose 5, die Verse 21 bis 23 lesen wir: Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Warum bekehrte er sich kurz nach der Geburt seines Sohnes? Methuselah hat zwei Bedeutungen: Wurfspieß und ist er tot, so wird er senden. Die zweite Bedeutung ist doch sehr eigenartig. Methuselah starb und noch im selben Jahr kam die Sintflut. Hatte Henoch eine Offenbarung? Ist er tot, so wird er senden. Was wird er senden? Die Sintflut? Wusste Henoch um die sich anbahnende Katastrophe und gab er deshalb seinem Sohn diesen Namen? Und war das der Grund für seine Bekehrung und seinen hingegebenen Wandel? Henoch war sich bewusst, dass es nicht alle Zeit so weitergehen würde. Er ahnte oder wusste, dass das Ende kommen würde. Und darum wollte er nicht so weiterleben wie bisher. Er wollte die Zeit seines Lebens nutzen und fortan für Gott leben. Wenn das wirklich so war, sollten auch wir ernsthaft über unser Leben nachdenken. Das Wissen um das kommende Gericht will uns zur Bekehrung und Hingabe führen. Sollte Henoch tatsächlich prophetische Kenntnis über das Gericht der Flut gehabt haben, und er war Prophet, dann trieb ihn das zu Gott. Die Prophetie will uns zu dem treiben, der wiederkommt. Wir haben doch die biblische Offenbarung, dass Gott eines Tages die gefallene Menschheit richten wird. Und die Wolken der Apokalypse sind bereits sichtbar. Das will uns zu dem drängen, bei dem unser Leben ewigen Bestand hat. In 2. Petrus 3, Vers 10 lesen wir: Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Vergleichen Sie dazu auch 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Zweitens, Henochs Zeugnis. Henoch, den Gott zu sich entrückte, stand in Gottes Gunst. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 5: Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Der Herr verriet ihm sozusagen: Hör mal, Henoch, du gefällst mir. Welches Zeugnis haben wir? Sagt der Heilige Geist in unserem Leben ebenfalls: Du gefällst mir, ich habe Freude an dir? Oder sind wir uns dessen nicht so sicher und haben ein schlechtes Gewissen? Drittens, Henochs Glaube. Henoch glaubte an die Entrückung. In Hebräer 11, Vers 5 heißt es: Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Es klingt, als ob Gott seinen Finger auf einen wunden Punkt bei uns legen wollte. Kurz vor der Entrückung werden nämlich nicht mehr viele an die Entrückung glauben. Lothar Welten, Evangelist der Deutschen Zeltmission, trifft mit seinen Anmerkungen denn auch den Nerv der Zeit. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Rechnen wir noch mit der Wiederkunft Christi? Manfred Siebald singt in einem Lied: Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Vielleicht hat es Zeiten gegeben, in denen die christliche Gemeinde laut gebetet hat: Komm bald, Herr Jesus. Ich habe allerdings dieses Gebet in den letzten Jahren so gut wie überhaupt nicht mehr gehört. Dafür ist der leise Gedanke "jetzt noch nicht" immer lauter geworden. Unsere kurzfristigen Ziele in der Gemeinde sind so bestimmend geworden, dass eine Wiederkunft Jesu zum jetzigen Zeitpunkt fast undenkbar erscheint. Viele haben das Thema Wiederkunft Christi völlig abgehakt. Vielleicht machen wir uns zu wenig bewusst, dass Jesus Christus auf jeden Fall wiederkommen wird. Wir reden zu wenig von der Wiederkunft Jesu. Unsere heutige Gesellschaft aber erwartet ein klares Bekenntnis zu den großen Zielen des christlichen Glaubens. Tatsächlich scheint unter anderem der Glaube an die Entrückung mehr und mehr zu verschwinden. Vergleichen Sie bitte Hesekiel 12, die Verse 21 bis 28 mit 2. Petrus 3, die Verse 3 und 4. Man weiß theoretisch darum, aber man rechnet nicht mehr damit. Viele Menschen sind gleichgültig geworden. Lassen wir uns deshalb ermahnen mit Lukas 12, Vers 35 und 36. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Viertens, Henochs Hinwegnahme. In Hebräer 11, Vers 5 heißt es: Er wurde nicht mehr gefunden. Das heißt also, dass man Henoch suchte. Und so könnte es sich zugetragen haben. Die Ehefrau wartete auf Henochs Rückkehr. Das Essen stand auf dem Tisch. Die Kinder fragten: Wo ist dein Papa? 2 Stunden vergingen. Henoch war noch immer nicht zu Hause. Seine Familie sorgte sich um ihn und fing an, ihn zu suchen. Auch die Nachbarn halfen mit. Erfolglos. Schließlich wurde ein großer Suchtrupp losgeschickt, doch auch der gab nach einigen Tagen auf. Henoch blieb für immer verschwunden. So schön die Entrückung für die Hinweggenommenen ist, so erschreckend ist sie für die Zurückbleibenden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 lesen wir: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Seien Sie gewiss, der Tag wird kommen, an dem unzählige Menschen ihre Angehörigen suchen. Möchten Sie dann zu den Suchenden gehören oder zu den Gesuchten? Jesus kommt bald.
Die Zeit geschaffen, von Eile sprach er nicht. Die haben nur wir Menschen und reden stolz von Pflicht. Zeit ist Gnade zum Lieben. Zeit ist Gnade zum Rechten tut. Zeit ist Gnade zum Dasein für andere. Zeit ist Gnade, auch Gnade zum Ruhm. Gott hat genug gegeben an Stunden, Tag und Nacht. Einst fragt er dich, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Zeit ist Gnade zum Leben. Zeit ist Gnade, vor Gott zu stehen. Zeit ist Gnade, um auf ihn zu hören. Zeit ist Gnade, zum Warten und Gehen. Gott hat die Zeit in Händen, auch deine Lebenszeit. Bist du am Zeitenende vor Gott zu stehen bereit? Zeit ist Gnade zur Umkehr. Zeit ist Gnade zum Neubeginn. Zeit ist Gnade zum Leben für Jesus. Zeit ist Gnade. Das ist ihr Sinn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 11. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.